Hast du dich auch schon mal gefragt, welchen beruflichen Weg soll ich einschlagen? Ist der, den ich gerade gehe, der richtige? Und wie haben es meine Idole und Vorbilder geschafft, erfolgreich zu werden? Angst anzufangen oder ein fehlender Plan sind dabei völlig normal. Mein Podcast Durchgestartet wird dir die richtige Portion Motivation, Inspiration und Unterhaltung mit auf den Weg geben. Hier erzählen dir junge Durchstarter von ihren persönlichen Wegen und Erfahrungen hin zum beruflichen Erfolg. Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist der Julian Mom. Julian, du bist 28 und erfolgreicher Dating-Coach. Also du hilfst Frauen, den für sie richtigen Partner zu finden. Dazu hast du einen NLP-Coach und Master gemacht. Das ist eine Art Ausbildung, bei der man zertifiziert neurolinguistisches Programmieren erlernt, sprich auf psychotherapeutischer Basis erlernt, wie man bestimmte menschliche Verhaltensmuster verändert. Letztes Jahr hast du dann auch dein erstes eigenes Buch zum Thema Dating herausgebracht. Man kennt dich auch unter anderem aus verschiedenen TV-Formaten wie First Dates von Vox oder Take Me Out von RTL. Aber bevor wir so darauf zu sprechen kommen, würde ich ganz gerne erstmal erfahren, wie bist du dazu gekommen, warum bist du Dating-Coach, und ich möchte auch das Thema des Coaches mit dir kritisch begutachten, hatte ich dir schon verraten, aber deswegen erstmal, wie hat das ganze Thema Dating bei dir angefangen?
Ja, gute Frage. Also mittlerweile bin ich leider oder Gott sei Dank schon 29 tatsächlich, am 3. Februar geworden, also vor kurzem erst.
Alles Gute nachträglich.
Ja, danke schön. wie bin ich auf das Thema Dating gekommen? Also die Geschichte erzähle ich auch gerne immer meinen Klienten, warum ich letzten Endes dazu gekommen bin, ist, ich komme aus einem durchschnittlichen Elternhaus, Mutter früh verloren, ist an Krebs gestorben, dann habe ich angefangen viel zu essen, war dick und übergewichtig, dann hatte ich in dieser Zeit den Glaubenssatz entwickelt, ich bin nicht gut genug. Das habe ich dann später herausgefunden, als ich dann irgendwann mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe. Und Krankenpflege habe ich in der Zwischenzeit gelernt. Und irgendwann habe ich mich dann auch gefragt, okay, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würden, was würdest du tun? Da habe ich gesagt, okay, ne, ich habe selber schon meine eigenen Dating-Konflikte aufgelöst. Ne, und habe, ja, wie gesagt, auch irgendwo gewusst, Krankenpfleger war das, was ich vorher gemacht habe. Also das hat mich nicht unbedingt glücklich gemacht, aber das Menschen helfen halt schon. Und ja, dann habe ich halt gesagt, okay, ich möchte eigentlich Männern damit helfen. Ne? Bin dann an den Start gegangen und als ich dann letzten Endes am Start war, habe ich festgestellt, dass mehr Frauen Probleme haben, den richtigen kennenzulernen. Und auch mehr Frauen letzten Endes an die falschen Männer geraten in der heutigen Zeit.
Wie alt warst du da ungefähr zur Einordnung nach der Ausbildung?
25. Also mit 25 habe ich...
Gar nicht so lange her jetzt, 4 Jahre.
Ja, genau, richtig. Mhm. Also mit 25 hatte ich dann so mich gefragt, okay, was willst du denn im Leben? Wo soll die Reise hingehen?
Mhm. Und was genau kann man sich bei dir unter dem Thema Dating Coach vorstellen? Also was für Hilfen bietest du Frauen dann an? Was beinhalten so deine Coachings, so ganz grob gesagt?
Ja, also ich kriege immer die Frage gestellt, Julian, was sind so deine besten Tipps? Hast du irgendwie so die Megatipps am Start? Also wenn wir uns das fundamental angucken, dann sind es meistens immer ähnliche Geschichten, wie ich sie damals hatte. Das heißt, irgendwelche Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug. Vielleicht auch einfach in einer toxischen Beziehung gewesen, Papa nicht da gewesen, Eltern früh getrennt, also irgendwelche toxischen Muster entwickelt. Und dementsprechend ist eigentlich da die Baustelle. Das heißt, man muss in der Vergangenheit zurückgehen, in die Kindheit. Es ist selten, dass es das ist, was muss ich sagen, um einen Mann an mich zu binden oder das Dating-Verhalten an sich. Es ist meistens grundlegend irgendwelche Muster aus der Vergangenheit.
Ja, weil es ist wahrscheinlich sowieso total individuell. Da gibt es wahrscheinlich nicht den einen Tipp, ja, sei so und so, weil das ist sowieso total unauthentisch, wenn du dich da irgendwie verstellst oder da irgendwelche auswendig gelernten Sprüche aufsagst oder Verhaltensmuster, sondern am Ende des Tages ist die Blockade wahrscheinlich dann doch irgendwo bei sich selber. Ne? Und da habe ich das jetzt so richtig verstanden. Versuchst du beim Klienten selbst herauszufinden, wo liegt die Problematik, wo ist da vielleicht irgendwie ein Kindheitstraumata oder in der Vergangenheit mit Partnern irgendwas schiefgelaufen, dass man irgendwie da eine Blockade hat im Kopf, sich auf was Neues vielleicht einzulassen und solche Sachen halt. Oder habe ich das jetzt so richtig aufgefasst?
Genau.
Und du hast es eben schon mal angeschnitten, dass du mehr Frauen oder das Problem siehst, dass mehr Frauen Hilfe brauchen. Warum würdest du sagen, ist das so?
Naja, also letzten Endes, viele denken, okay, das Bindungsverhalten hat sich verändert, weil wir sind in Zeiten von Schnelllebigkeit, die Männer wollen sich nicht mehr so committen, denken viele Frauen, was eigentlich nicht stimmt, weil wenn wir uns die Geschichte im Detail genau angucken und ich zum Beispiel über mich gelernt habe, ich bin nicht gut genug, dann würde ein Mann, der mich gut genug behandelt, das Gegenteil von dem bestätigen, was ich eigentlich über mich selber glaube. Das heißt, das Problem ist nicht im Bindungsverhalten oder dadurch, dass wir Dating-Apps haben, wie Tinder und Co. Das Problem ist eigentlich, dass ich selber einfach nur das, was ich über mich selber glaube, bestätige mit den Männern, die ich mir aussuche.
Das heißt, Frauen sind, würdest du sagen, einfach ein bisschen unsicherer auch dann, also dass sie halt dann mehr Bestätigung brauchen oder wie genau würdest du das beschreiben?
Nicht unbedingt. Also ich als kleiner Junge habe ja auch den Glaubenssatz über mich gehabt, ich bin nicht gut genug. Ne? Ich habe mich nur für Frauen letzten Endes committed, weil ich zusätzlich noch ein Mann bin. Also ich weiß, wie Männer denken. Ich weiß auch, wie man die Anziehung bei einem Mann aufrechterhält. Aber wenn wir fundamental uns das Problem oft angucken, dann ist es meistens doch eher irgendwelche limitierenden Glaubenssätze, irgendwelche Traumata. Ne?
Was sind da so die häufigsten Traumata, die dir da über den Weg laufen?
Also das Krasseste, was ich mal erlebt habe, ich hoffe, sie ist da jetzt entspannt, aber weiß ja keiner, wer es ist. Also Papa hat sie als Kind im Schrank früher eingesperrt. Also das ist so die krasseste Geschichte, die ich bisher hatte. Ne? Und dass man dann ein Verhalten entwickelt, was nicht unbedingt Männern wohlgesonnen ist oder sich Männer aussucht, die einen genauso behandeln, wie man das von klein auf gelernt hat. Also man selber gar nicht den Unterschied kennt, ist klar. Und das sind teilweise echt krasse Geschichten. Also das ist crazy.
Wie schaffst du das, dass solche Geschichten nicht so nah, also wie schaffst du das, das nicht so an dich ranzulassen, irgendwo ein Stück weit? Weil ich glaube auch, dass wenn man einer Person helfen möchte, da auch nicht überemotional reagieren darf. So nach dem Motto, ich glaube, ich wäre da so, oh Gott, du bist im Schrank eingesperrt worden und ich würde das voll, voll mitfühlen. Aber das, man muss das ja Ganze so versuchen, objektiv dann auch zu sehen. Wie schaffst du das so?
Also letzten Endes, ich sage immer, ich bring Frauen täglich zum Weinen. Wenn eine Dame bei mir ins Beratungsgespräch kommt und sie ihre Geschichte erzählt, dann ist das meistens sehr emotional. Ne? Und das muss es auch sein, weil man muss ja den Ursprung betrachten. Wie gehe ich damit um? Ist es irgendwo schon Standard? Ne? Also wenn ich bei jeder Klientin mitheulen würde, dann könnte ich meinen Job nicht machen.
Ja,
So.
das stimmt natürlich.
Ja.
Man lernt auch irgendwann mit der Zeit so. Es ist, ich glaube nicht, dass man irgendwann kühl dem gegenüber wird, aber je öfter man solche Erlebnisse hört, umso abgehärteter wird man dem gegenüber, glaube ich, auch dann ein Stück weit. Wie lange hast du so die meiste Zeit deine Klienten im Beratungsgespräch? Also wie lange dauert so ein Beratungsgespräch, aber wie lang ist halt auch der gesamte Umfang von so einer Therapiephase, nenne ich sie jetzt mal. Also wie lange bis wann lässt du deine Klienten freien Fußes auf die Datingwelt hinaus?
Also ich habe angefangen mit 3 Monats-Coaching, dass ich sie in 3 Monaten begleite. Und die meisten Frauen, die zu mir kommen, die kommen eigentlich deswegen, weil sie den Richtigen kennenlernen wollen und an den Falschen geraten. Und wenn wir uns das angucken, dann ist der Mann eigentlich immer nur das Symptom oder der sehr schöne Spiegel, der einen über was sich selbst zeigt, ne, über seine eigene Geschichte, je nachdem, was das halt ist. Und mittlerweile ist es so, dass ich die sogar ein halbes Jahr betreue, weil ich festgestellt habe, in einem halben Jahr kannst du keine Ergebnisse schwarz auf weiß garantieren, weil das hängt immer am Klienten. Aber in einem halben Jahr ist es halt auch realistisch, dass man da den Richtigen kennenlernen kann, wenn man eben die Schritte 1:1 umsetzt, ne? Und in 3 Monaten ist immer noch so ein Zeitraum, das brauchen die meisten erstmal, um
Damit es überhaupt
selber.
Klick macht dann auch, ne?
Genau, ne? Und die meisten sagen immer, ja, mit sich ins Reine kommen, das ist grundsätzlich schon richtig, aber etwas pauschalisiert. Es ist halt seine eigenen Muster zu durchbrechen und ja, loszulassen letzten Endes.
Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass so Veränderungen, gerade wenn es so schwerwiegende, in die Tiefe gehende der Persönlichkeit sind, nicht von heute auf morgen passieren. Also, dass man dahingehend nicht so die Erwartungshaltung an sich selbst oder auch dann an den Coach hat, so nach dem Motto, ich gehe jetzt zu einer Therapiesitzung und hoffe, dass ich danach richtig viele Frauen und Männer abbekomme und ja, dass sich meine Probleme danach in Luft auflösen. Das funktioniert natürlich nicht. Ich glaube, das Geduld, sehr, sehr wichtig. Aber ich habe jetzt schon so ein bisschen rausgehört, es geht bei dir natürlich auch groß um das Thema Dating im Allgemeinen, aber vielmehr auch, dass es wirklich so ein bisschen auch so Therapie, kleine Therapiesitzungen sind, also du den Leuten ja auch auf therapeutischem Wege helfen möchtest. Mhm. Wie genau baut sich da so eine Sitzung dann auf, also so ein erstes Gespräch beispielsweise? Mhm. Also was sind da so die Standardfragen, die du deine Klienten fragst?
Ja, also letzten Endes, das Erstgespräch ist erstmal immer da, um zu schauen, okay, passt die Chemie, ne? Die Person muss mir natürlich auch vertrauen und muss sagen, okay, ne, der Typ kann mein Problem lösen. Also das ist erstmal so ein gegenseitiges Begutachten. Wenn man dann gemeinsam die Entscheidung trifft, zusammenzuarbeiten, dann ist die erste Sitzung erstmal Bewusstheit zu bekommen. Und zwar Bewusstheit darüber, was ist wann ganz genau passiert, ne? Ab dem Zeitpunkt, wo ich für mich festgestellt habe, und das ist meistens zwischen 6 und 12 Jahren, irgendeine Kindheitserfahrung, und ab diesem Zeitpunkt habe ich angefangen, über mich zu glauben, ich bin nicht gut genug, ich muss lieb und artig sein, ich muss funktionieren, ich bin nicht wertvoll, je nachdem, was es gewesen ist. Und diese Bewusstheit heißt halt auch, da reinzugehen, zu sehen, okay, was ist damals wirklich passiert? Und wenn man da kognitiv reingeht, also bewusst sich die Situation anschaut, dann wird den meisten schon klar, dass dieses Ich bin nicht gut genug eigentlich niemals passiert ist. Das ist meistens nur die Geschichte, die sie sich selbst erzählt haben aus der Perspektive eines Kindes. Was schwieriger ist, ist dann das emotionale Loslassen. Weil bewusst kommen die meisten Klienten schon zu mir und die sagen schon, ja, ich denke, ich bin über mich nicht gut genug, ne? Ich weiß aber, dass ich es eigentlich bin, aber irgendwie suche ich mir dann trotzdem immer die Männer aus, die mir das Gegenteil bestätigen, also oder das bestätigen, was ich über mich selber denke. Ne? Und das ist dann die schwierigere Arbeit.
Also du versuchst dann quasi erstmal herauszufinden, okay, passt die Chemie, danach gehst du darauf ein, wo liegen in der Vergangenheit die Fehler oder die Ereignisse, die einen geprägt haben und dann dahingehend, okay, wie kann ich dieses Fehler beheben? Aber das klingt für mich jetzt im ersten Moment natürlich so, als hätte irgendwie jeder so ein kleines Trauma vorzuweisen. Kann man das so pauschal sagen? Also, dass da jeder irgendwie negativ geprägt ist? Oder würdest du sagen, es gibt auch Leute, die vielleicht keine negativen Erfahrungen gemacht haben und trotzdem Probleme haben, den richtigen Partner kennenzulernen?
Also negativ und positiv ist ja eine reine Bewertung und ein Label, so wie gut und so ist eine Bewertung halt letzten Endes. Was ich mich immer fragen muss, ist das, was ich über mich glaube, über Männer glaube, über die Welt glaube, erfüllt das aktuell die Bedingungen für das Ergebnis, was ich mir wünsche? Und wenn ich Männer kennenlerne, die nicht das Ergebnis von einer Beziehung, die ich mir wünsche, erfüllen, dann muss ich schauen, was hindert mich denn daran? Und mehr ist es erstmal nicht, okay? Also wenn ich diesen Glaubenssatz entwickelt habe, ich darf mich nicht frei äußern, weil ich in der Schule vielleicht mal mich gemeldet habe und dann haben mich andere Kinder ausgelacht. Und ich habe dann für mich das Trauma in Anführungsstrichen entwickelt, es ist besser, wenn ich meine Klappe halte und ich bin deswegen eine schüchterne Person geworden, dann ist das vielleicht nicht das, was man sich unter Trauma so musterbeispielhaft vorstellt, aber vielleicht
es prägt einen
und es schränkt mich vielleicht ein in meinem beruflichen Erfolg oder auch in der Männerwahl oder in dem, was ich mir von einer Beziehung wünsche. Weil ich mir Männer aussuche, die mich dann selber unterdrücken oder ja, wo ich einfach nicht meine Bedürfnisse äußere.
Also würdest du dahingehend sagen, dass eigentlich wirklich jeder so einen Coach gebrauchen könnte oder es muss ja nicht unbedingt immer ums Thema Dating gehen, aber einen Therapeuten, mit dem man so drüber sprechen kann, was einen beschäftigt und belastet oder vielleicht ist es gar nicht, du hast es ja gerade ganz treffend auch gesagt, es muss ja nicht immer positiv und negativ und total schlecht sein im Leben alles, weil manches prägt einen ja auch und macht einen zu dem Menschen, der man jetzt ist und deswegen ist ja jede Erfahrung, die man mitnimmt, auch wenn es vielleicht eine schlechtere ist, ja dann am Ende des Tages gut, weil sie dich zu dem gemacht hat, der du halt bist, ne? Aber manchmal ist es auch, glaube ich, ganz interessant, so herauszufinden, okay, warum bin ich denn gerade so, wie ich bin? Mhm. Und da hilft ja dann auch so jemand, der da so die richtigen Fragen dann in dem Moment auch stellt, um das so ein bisschen auch herauszukitzeln, okay, warum bin ich so, warum habe ich die und die Eigenschaften an mir, die und die Charakterzüge? Deswegen finde ich ganz interessant. Du hast ja auch, um das Ganze quasi herauszukitzeln aus deinen Klienten, ja eine Ausbildung in dem Bereich gemacht. Kannst du vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, was das genau ist und was du da gelernt hast?
Also letzten Endes habe ich zwei Ausbildungen. NLP ist letzten Endes neurolinguistisches Programmieren, also Neuronervenlinguistik, Sprache P programmieren. Ja, sind letzten Endes viele Formate und Muster, die mir dabei helfen, bestimmte emotionale ja, Traumas oder emotionale Blockaden aufzulösen. Das Dating-Knowledge habe ich letzten Endes von Real Social Dynamics. Das sind amerikanische Dating-Coaches für Männer. Und das in der Kombination hat mir selber erst den Erfolg im Dating für mich selbst gebracht, den ich jetzt heute für mich habe. Und genau deswegen habe ich auch gesagt, okay, mit diesem Wissen in der Kombination kann ich den Frauen halt die besten Ergebnisse liefern. Ne?
Also man nennt das Ganze ja NLP-Coaching,
Genau.
abgekürzt. Also man erforscht quasi, wie hängen Denken und Sprache in dem Moment zusammen. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass du deinen Klienten quasi Teile aus diesem Coaching auch weitergibst? Oder benutzt du das, um deine Klienten quasi ja, auf den und den Weg zu bringen?
Gute Frage. Also ich gebe meinen Klientinnen auch schon selber Formate mit, damit sie dann auch ihre eigenen Muster auflösen können. Um ein leichtes Beispiel zu nennen, es gibt ja bestimmte Anker. Ne? Es gibt auditive Anker, das könnte jetzt ein bestimmtes Lied sein. Und immer wenn dieses Lied kommt, verbinde ich eine bestimmte Emotion von vielleicht im schlimmsten Fall mein Ex-Freund, aber ich habe wieder die gleichen Emotionen oder wo ich mal auf dem Festival war oder was Cooles erlebt habe. Und genauso gibt es eben auch andere Formate und Strukturen, die den Klienten dabei helfen, aus ihren emotionalen, ja, ich sag jetzt mal Loch oder aus ihren emotionalen Gedankenkaskaden selbstständig dann auszubrechen. Ne?
Also beispielsweise, wenn ich jetzt jemand Neues kennenlerne und der erzählt die gleichen Witze wie mein Ex-Freund, dann erinnert mich das irgendwo ein Stück weit an den und da versuchst du dann also versuchst du dann die Leute so dahingehend zu coachen oder zu therapieren, dass sie halt eben nicht mehr dann diese Blockade haben, okay, das, was ich mit meinem Ex-Freund erlebt habe, erlebe ich jetzt auch gleichzeitig mit dem, nur weil er die gleichen Witze vielleicht in dem Moment erzählt oder kann man das so, ich versuche das gerade, ich finde so alles, was mit Neurologie zu tun hat, finde ich mega interessant, aber ich finde es auch gleichzeitig total kompliziert, das auf so sehr, sehr simple, allgemeine Fakten herunterzubrechen. Ich glaube, da steckt ziemlich viel so hinter im Allgemeinen, ne?
Lass es uns vielleicht mit einem anderen Beispiel nehmen. Man kennt vielleicht das Gefühl, man hat einen Hals im Kloß oder man sagt, das hat sich angefühlt wie ein Stich in den Magen, ne? Oder ich habe ein Klo oder einen Stein im Bauchgefühl. Und so kann man sich NLP vorstellen. Das heißt, man gibt der Emotion eine bestimmte Farbe, eine bestimmte Form und durch die Visualisationskraft, die der Mensch ja Gott sei Dank besitzt, kannst du mit bestimmten Formaten diese Emotionen eben auflösen. Und das ist noch mehr zum Verständnis NLP, vielleicht als dieses Beispiel mit dem Lied oder dem einem Satz und damit verbinde ich das dann.
Jetzt geht die Kritik ja auch dahingehend, dass viele Leute sagen, dass NLP mit Manipulation ziemlich viel zu tun hat. Was würdest du dahingehend sagen? Also stimmt das nicht? Oder warum stimmt das vielleicht in Teilen? Aber wie kann man das vielleicht für sich nutzen, ohne dass man jetzt sagt, boah, das ist jetzt total moralisch und ethisch verwerflich, weil Manipulation klingt ja jetzt erstmal super, super negativ. Also vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
Also Manipulation ist ja auch wieder die Frage letzten Endes, was versteht man unter Manipulation? Ne? Da gibt es eine Zielgruppe, die sagt sicherlich, Manipulation ist etwas Negatives. Letzten Endes manipuliert mich auch meine beste Freundin, also mein engster Freundeskreis, der mir vielleicht die ganze Zeit sagt, in der heutigen Zeit funktioniert das nicht mehr, den Richtigen kennenzulernen. Und dahingehend habe ich dann Emotionen, die mich daran blockieren, überhaupt offen zu sein für Männer. Also das ist ja auch irgendwo Manipulation oder Beeinflussung. Ne? Das heißt, wenn man mit bestimmten Formaten es schafft, den Klienten zu dem Ergebnis zu bringen, was er sich wünscht, dann würde ich nicht behaupten, dass es eine negative Manipulation ist, sondern dann eher, auch gerade wenn er das aus freiem Willen entscheidet und auf mich zukommt, dass ich ihn dabei unterstütze. Und Coach heißt ja nichts anderes als Kutsche oder schneller von A nach B.
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass du ja nicht mit der Intention da reingehst, da jetzt den Leuten den Kopf zu verdrehen und keine Ahnung, die da zu verwirren und weiß ich nicht, sondern du möchtest den Leuten ja bei ihrem Problem helfen. Und wenn man sagt, okay, ich möchte dich als Coach haben, dann entscheidet man sich auch irgendwann immer ein Stück weit freiwillig dafür, dass man sagt, okay, ich nehme deine Hilfe in Anspruch, und inwieweit dann vielleicht manche Dinge in dem Kopf manipulativ sind, weil man dann vielleicht schneller an etwas glaubt oder etwas für wahr erklärt. Das hat ja eigentlich auch irgendwo einen positiven Effekt, wenn am Ende des Tages der Person damit geholfen ist. Ne? Ist ja so ein bisschen wie, ich finde, das kann man immer so ein bisschen mit Hypnose vergleichen. Erstmal sich hypnotisieren lassen und dann quasi den kompletten Willen über sich selbst aufgeben. Klingt natürlich erstmal total abschreckend und so nach dem Motto, ja, da hat jemand die Kontrolle dann über dich. Jein, wenn du dadurch vielleicht zu einem Ergebnis kommst, sagen wir mal, irgendein Trauma zu überwinden oder... Weiß ich nicht, es gibt ja auch Hypnosen, die beim Abnehmen helfen sollen, und es funktioniert tatsächlich, dann ist es ja gut, weil damit ist dein Problem gelöst. Ne? Deswegen finde ich ganz, ganz interessant.
Ja, muss ich nochmal kurz reinwerfen. Also bei einer Hypnose ist man ja in einem Trance-Zustand. Mhm. Und vielleicht kennt man das, wenn man selber vorm Fernseher sitzt oder mit jemandem sprechen möchte, der gerade Fernsehen schaut. Dann kann man sehr gut beobachten, dass die Person zeitverzögert antwortet, weil sie im Fernseher fast wie in einem Trance-Zustand gefangen ist mit den Gedanken. Und genauso kann man sich Hypnose vorstellen. Das heißt, man ist grundsätzlich noch da. Ne? Meistens antworten die Leute ja beim Fernsehen schauen auch nur zeitverzögert. Aber man ist jetzt nicht willenlos oder wie ein Zombie oder kriegt gar nichts mehr mit, sondern man ist einfach mit den Gedanken voll drin und hat eben auch die Möglichkeit, aufs Unterbewusstsein besser zuzugreifen und selber auch mehr hochkommen zu lassen, was man vielleicht vorher eher verdrängt hat.
Mhm. Aber gut, jetzt hypnotisierst du die Leute ja nicht, sondern quatscht ja einfach nur mit ihnen. Mhm. Deswegen da vielleicht dann nicht ganz so in dieses Extrem, aber ich glaube, dass man sich das so ein bisschen auch so vorstellen kann, wenn man dann in so einem offenen Gespräch erstmal ist und dann sich quasi dem Ganzen öffnet, ist es ja quasi auch dann wie bei der Hypnose, das einmal loszulassen, das, was irgendwo dann in einem drinnen nochmal so steckt an Emotionen, was man vielleicht so offensichtlich gar nicht so, wo man noch gar nicht so drüber nachgedacht hat. Ich glaube, das ist dann so, man muss da die richtigen Fragen und Stellschrauben schrauben, damit man das so rauskitzeln kann. Ne? Aber würdest du sagen, dass du dahingehend ein besonderes Talent hast, herauszufinden, wo die Probleme bei den Patienten liegen? Klienten bei den Frauen liegen? Oder ist das erst so, kam das erst so mit der Zeit, dass du da mehr Erfahrungen gesammelt hast, was für Fragen du stellen musst oder worüber du konkret mit den Leuten sprechen musst?
Patienten ist ein schönes Stichwort. Also ich bin ja ursprünglich gelernter Krankenpfleger. Also da habe ich ja auch Patienten versorgt letzten Endes. Also natürlich kommt mit der Erfahrung deutlich mehr Wissen hinzu. Also ich erkenne ja auch deutliche Muster. Also wenn ich mal so gucke, wie viele Menschen bei mir sind, die eigentlich ein großes Herz haben, vielleicht auch, wenn man es pauschalisieren oder generalisieren möchte, ein Helfersyndrom oder selber im sozialen Bereich sind und sich aufopfern für andere, witzigerweise aber auch für ihren Mann, und deswegen in einer Beziehung sind, wo sie ja einfach nur für den anderen geben und tun, ja, dann ist das schon sehr interessant. Also man erkennt gewisse Muster nach langer Zeit.
Mhm. Nun würde ich sagen, du bist ja jetzt schon etwas länger auch im Dating-Game und im Coaching-Game drinne. Mhm. Was sind so die besondersten Erfahrungen, die du gemacht hast, oder besondere Geschichten? Du hattest ja eben schon mal angeschnitten mit der einen Dame, die sich da im Schrank, die da eingesperrt worden ist. Was waren da noch so Erfahrungen, die du gemacht hast oder Geschichten, die dich bewegt haben? Mhm. Ich glaube, unter den Männern können doch schon manchmal ganz schön wilde Geschichten wahrscheinlich hochkommen.
Ja, also vielleicht erstmal was Positives nach der ganzen Negativität. ich war mit einer Klientin hier in Köln unterwegs und wir waren im Prinzip im Coaching gewesen, wie man Männer in ein Gespräch verwickelt, was ja unüblich ist für eine Frau. Ne? Als Frau möchte man sich erobert fühlen. Naja, letzten Endes hat sie auf der Straße so ihren bisher immer noch Freund kennengelernt. Die ziehen jetzt aus Düsseldorf nach Köln. Also das ist eine geile Geschichte. Oder wenn man ein Feedback bekommt, wo die Klientin mit Freunden spricht und Freunde ihr sagen, hey, irgendwie bist du anders. Also du bist lockerer, du bist entspannter, du bist cooler drauf. Das sind so Momente, wo ich sehr viel Kraft tanke, ne, wo ich auch viel Kraft getankt habe, wo ich dann wusste, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich mache was, was mich glücklich macht, was mich erfüllt, was einen höheren Zweck hat. Vielleicht das Bedürfnis nach Bedeutung im Leben, letzten Endes, wenn ich das mit meiner eigenen Wertevorstellung mal genauer betrachte. Natürlich waren aber auch viele Momente da, wo ich angefangen habe, wo ich dran gezweifelt habe, wo ich am Boden zerstört war, weil es nicht funktioniert hat, weil keiner mein Coaching haben wollte, ne, und wo es gar nicht lief und ich schon gefragt habe, okay, funktioniert das? Kann ich denn mit meiner Passion irgendwie Geld verdienen? Kann ich damit Menschen helfen? Und aber es hat sich gelohnt.
Was war so ein besonders blöder Rückschlag? Also du hast schon gesagt, ja, okay, Leute haben gesagt, oder keiner wollte dein Coaching kaufen. Also du kamst quasi mit deinem Coaching auf den Markt und die Leute wollten es einfach erstmal nicht. Und dann hast du aber einfach trotzdem weitergemacht. Also was hat dich da motiviert, vielleicht auch weiterzumachen und nicht zu sagen, ey, okay, vielleicht ist da ja was Wahres dran und ich kann eigentlich überhaupt nichts. So, wo lag da der Motivationskern?
Also das Problem war gewesen, wenn du No-Name bist, ne, und du fängst neu an als Coach, ist es natürlich schwierig, weil du hast keine Referenzen. Ne? Und in der heutigen Zeit gucken halt alle, okay, ne, wer bist du, was hast du für Referenzen, wie lange bist du schon da? Also die Leute haben ja auch im Informationszeitalter die Möglichkeit, sich schlau zu machen über dich. Und da hatte ich halt nicht viel vorzuweisen. Ne? Und deswegen war es natürlich sehr, sehr schwierig. Was hat mich motiviert, dabei zu bleiben? Mein Bild im Kopf. Ne? Also wenn wir mal so gucken, alle erfolgreichen Leute oder Menschen, die irgendwas erreicht haben, die haben visualisiert. Ob es Thomas Edison ist mit der Glühbirne oder Walt Disney mit Disney-Figuren. Ne? Er hatte ein Bild im Kopf und ich hatte auch ein Bild im Kopf und ich habe auch immer noch ein Bild im Kopf. Und
dass du dich dann irgendwo siehst ein Stück weit in ein paar Jahren, oder?
Ja, richtig. Mhm. Wo ich die Welt ein bisschen besser gemacht habe, wo ich eben, wie ich schon sagte, also mein Bedürfnis ist das, Bedeutung im Leben. Ich möchte die Welt ein bisschen positiv verändern. Ich möchte, auch wenn wir mal ehrlich sind, mein Leben wird unbedeutend sein und von Albert Einstein wird es irgendwann auch unbedeutend sein, ist es letzten Endes, auch wenn er viel beigetragen hat, erfindungstechnisch. Aber das ist das Bedürfnis von uns Menschen und von mir auch dahinter.
Ja, ich glaube, da muss man sich, ich finde das ein ganz, ganz schöner Ansatz, weil du sagst so, okay, du bist ja irgendwo ein Stück weit intrinsisch motiviert. Es ist nicht so, okay, ich finde das Thema Coaching einfach nur geil und ich will damit Geld machen, sondern es ist dieses, okay, ich möchte anderen Leuten irgendwo ein Stück weit einen Mehrwert bieten und Leuten helfen, und ich glaube, daraus können sowieso dann immer noch mal viel größere Dinge entstehen, als wenn jemand einfach nur sagt, so, ja, also keine Ahnung, so eigentlich ist es mir relativ egal, ob die Patientin, Klientin, wie auch immer, da jetzt gut rausgeht oder nicht, sondern du willst ja dann wirklich den Menschen helfen, und dann ist das, glaube ich, auch nochmal was anderes, und das merken die Leute ja dann auch relativ schnell. Und wenn einen das motiviert, so, dann ist es natürlich auch immer schöner, dann da weiterzumachen, als wenn es nur erstmal der Geldaspekt ist und da irgendwie ein Coaching groß rauszubringen. Ne? Aber was waren noch so Kritikpunkte? Also du hattest gesagt, okay, Leute haben einfach gesagt, dein Coaching bringt nichts. Gab es sonst noch irgendwie Momente, wo Leute an dir gezweifelt haben? Oder würdest du sagen, sonst lief eigentlich alles erstmal so weit glatt über die Bühne?
Wo Leute an mir gezweifelt haben, ja, also die Anfangsschwierigkeiten halt, ne? Du gehst neu auf den Markt, ne? Du sagst, okay, ne, ich helfe euch jetzt da draußen, die Leute nehmen einen nicht ernst, die Leute belächeln das Ganze, Freunde belächeln das Ganze, die Eltern belächeln das Ganze. Also ich hatte wenig Leute, die da dran geglaubt haben oder gesagt haben, hey, gute Sache, Papa hat gesagt, ne, mach doch was Anständiges, was machst du da für einen Schrott, ne? Und also das war mit das Schwierigste. Oder auch, wenn man mal Rückschläge hatte und einfach mal lange keinen überzeugt hat und sie an sich selber dann gezweifelt hat, hey, ist es überhaupt das, ne? Kann das überhaupt funktionieren? Einfach weitermachen.
Sich da gar nicht, glaube ich, auch so beirren lassen, weil es wird immer irgendwen geben, der sagt, ey, das ist klar, du kannst es halt nicht, oder es ist halt totaler Unfug. Ja. Auf der anderen Seite, die Frage zielt auch so ein bisschen darauf hinaus, weil du ja früher oder jetzt immer noch Stripper bist. Mhm. Und ich finde, das Thema Business, du hast ja damit wirklich ein Business auch aufgebaut, ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, vielleicht auch, wenn man im Nachtleben unterwegs ist. Kann es sein, dass Leute dich manchmal vielleicht auch deswegen belächeln? Also hast du dahingehend vielleicht auch Erfahrungen gemacht, oder würdest du sagen, ja, okay, das interessiert die Leute eigentlich gar nicht?
Ja, also mit dem Tanzen habe ich angefangen, da war ich 19 und 20 und das hat auch einen großen Beitrag zu meiner Persönlichkeitsentwicklung gesteuert, wo ich dann gemerkt habe, okay, irgendwo hast du nicht dieses selbstsichere Auftreten, so wie die anderen Männer, die ich da kennengelernt habe, die das auch machen. Und also erstmal bin ich deswegen dafür schon mal dankbar. Natürlich könnte man sagen, hey, das passt ja gar nicht. Also ich meine, ne, der macht am Wochenende, tanzt der und dann will er mir erzählen, wie ich den richtigen kennenlernen kann. Naja, die letzte Frage, die man sich immer stellen muss, was ist denn wichtiger, was ich am Wochenende privat mache oder was ich allgemein in meiner Freizeit mache oder ob ich das Ergebnis liefern kann. Ne? Natürlich gab es immer Leute, die haben das belächelt oder nicht richtig ernst genommen oder gesagt, hey Julian, ne, ist Stripper und dann willst du noch Frauen helfen. Aber das ist Teil von mir, das bin ich, das ist meine Persönlichkeit, weißt du? Und am Wochenende, das macht Spaß, das ist halt was Cooles, so, ne? Und deswegen, also entweder man akzeptiert mich und meine Persönlichkeit und wenn man mit mir redet und meine Videos anguckt, dann merkt man hoffentlich auch, dass ich nicht ganz gar keine Ahnung habe, wovon ich rede. Also ja, deswegen, das.
Ich glaube, es ist halt auch vor allen Dingen dieses Vorurteil, was Leute haben. Ich sage dir auch ehrlich, bevor ich so in das Gespräch gegangen bin, weiß ich, ich habe im Vorfeld auch mit Freunden gesprochen, hey Leute, das ist vielleicht das Richtige so. Ich meine, der war ja Stripper und keine Ahnung, aber das ist total, eigentlich total schwachsinnig, wenn ich jetzt auch so weiter über den Gedanken nachdenke, weil nur weil jemand gerne tanzt und das alles so ein bisschen so diesen Ruf hat von wegen, ja, die haben ja eh nichts im Köpfchen, wenn die sich da ausziehen auf der Tanzfläche. Nee, es ist auch nur eine Form der Kunst und es macht dir Spaß, es ist dein Hobby. Und warum muss jemand, der tanzt, gleichzeitig nicht irgendwie, warum soll der nichts im Köpfchen haben und nicht Leuten beim Daten helfen können? Das ist ja eigentlich total absurd, weil wenn es dir Spaß macht, do it, ne? So,
Ja,
deswegen
richtig.
finde ich sehr, sehr cool, dass so aus der Perspektive das Ganze dann nochmal zu betrachten. Und ich glaube, das ist auch super, super wichtig, dass man Leuten immer offen begegnet auch und nicht
Ja.
sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie das und das Vorurteil und der kann ja gar nichts, weil er ja Stripper ist, so in die Richtung. Das ist ja eigentlich Schwachsinn. Aber du hattest, das habe ich in einem deiner Videos mal gesehen, auch erzählt, dass du damals oder auch, weiß ich nicht, vielleicht auch jetzt noch als Stripper manchmal blöd irgendwie angemacht worden bist und deswegen auch so ein bisschen zum Thema Daten und Coachen kamst, weil du gemerkt hast, so ja, ihr macht das alle irgendwie so ein bisschen komisch und nicht richtig. Was waren da so Erlebnisse, wo du sagen würdest, okay, das ging mal absolut gar nicht, komplett unter die
Ja,
Gürtellinie?
also wie gesagt, ich befasse mich ja schon eine halbe Ewigkeit mit dem Thema Dating und ich bin nun mal ein Mann und ich weiß, was bei Männern gut ankommt und ich wurde in meinem Leben auch schon häufig mal von Frauen irgendwie angemacht und teilweise machen das manche Frauen ja auf eine unsmarte Art und Weise und andere wiederum auf eine extrem smarte Art und Weise. Und wenn man da den ganzen Prozess einfach ein bisschen optimiert, dann kann man auch ganz anders rüberkommen bei seinem Gegenüber. Ne?
Was
Also.
wäre denn jetzt eine super smarte Anmache oder woran denkst du jetzt, wenn du dran denkst, boah, die hat das damals richtig, richtig gut gemacht, um mal
Ja.
nicht direkt vom Negativen auszugehen?
Ja, also was immer natürlich gut ist, in Anführungsstrichen, Komplimente. Aber Komplimente an sich bekommen Männer, die ja. Also Männer kriegen auch Komplimente, ne? Letzten Endes muss man ein bisschen herausstechen aus der Masse. Und dafür muss man auch mal ein bisschen frech sein, ne? Also vielleicht ein Kompliment machen, dass jemand gut aussieht, aber das gleichzeitig relativieren, indem man das dann wieder runterzieht. Diese Technik nennt sich zum Beispiel Push und Pull. Kennt man sicherlich, wenn man sich mit dieser Dating-Thematik schon mal befasst hat, aber trägt einfach dazu bei, dass man ein bisschen jemanden mehr herausfordert. Und das macht einen anderen, also mein Gegenüber natürlich dann interessanter, als wenn hier jemand mir einfach nur sagt, hey, du siehst gut aus oder wow, du bist so toll, sondern mal ein bisschen frech ist. Das zeigt Selbstbewusstsein, das zeigt ja, Ecken und Kanten.
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man im Kopf bleibt bei der Person und wenn man, gerade wenn man gut aussehende Frau ist und immer nur hört, ja, du bist ja voll hübsch, so, das sagt einem ja irgendwie dann gefühlt doch jeder Zweite ist halt nichts Besonderes und ich glaube, dahingehend halt auch vielleicht so ein bisschen im Kopf bleiben auf eine freundliche Art und Weise, ne? Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt herausgehört habe, was du so mit auf den Weg geben möchtest.
Frech
Aber
sein.
was sind so die Standardfehler, die Leute beim Daten sonst so begehen?
Ja, Standardfehler sind zum Beispiel, dass man zu viel investiert oder jemanden auf den Podest hebt und dementsprechend dann nicht nur subkommuniziert, sondern auch mit seinem Verhalten kommuniziert, dass man, egal was der andere macht, sofort am Start ist. Und natürlich gibt es da so ein bisschen diese Meinung, ja, Julian, ich möchte mich ja nicht verstellen, ich möchte ich selbst bleiben, ne? Ich möchte mir keine Dating-Strategien oder Flirtsprüche auswendig lernen. Ja, aber wenn man grundsätzlich das Thema Anziehung versteht und auch versteht, wie Männer wirklich denken, dann macht man die Dinge mit Absicht nicht falsch, weil man schon aus Erfahrung aus der Vergangenheit weiß, zu welchem Ergebnis sie führen. Und das macht man dann halt einfach nicht, ne? Also Standardfehler sind, ich investiere zu viel, obwohl der andere, mein Gegenüber, nicht gezeigt hat, dass er es wert wäre letzten Endes oder es nicht mal zu schätzen weiß oder einfach gar kein Interesse hat.
Was sind da so die klassischen Anzeichen? Wann erkenne ich denn? Ich glaube, das Problem liegt auch oft, dass man gar nicht merkt in dem Moment, dass man viel zu viel Zeit, Muße, was auch immer investiert. Was sind da so Warnsignale? Wann sollte ich aufhören, jemanden in Anführungsstrichen hinterherzurennen?
Also beim Hinterherlaufen ist es ja nicht so, dass man einem physisch hinterherläuft, sondern eher, dass man ja auch mit im Gespräch schon subkommuniziert, dass man sofort hinguckt, wenn jemand was sagt, sofort die Aufmerksamkeit schenkt, sofort reagiert auf Textnachrichten und dass man da einfach mal entspannt bleibt und auch mal ein bisschen dieses Ergebnis loslässt. Also auch wenn er noch so perfekt scheint, einfach mal loslässt.
Gar nicht unbedingt diesen Druck aufbaut, auch bei dem Gegenüber, ja, das muss jetzt klappen, sondern sich da vielleicht, ich glaube, ganz wichtig auch beim Thema Dating, jetzt bin ich natürlich nicht so ein Experte wie du, aber ich selbst merke so, dass es so wichtig ist, dass man halt seinen eigenen Wert auch irgendwo ein Stück weit kennt und dass man weiß, okay, ich bin mir so und so viel wert und kein Mann oder keine Frau, wie auch immer, der Welt ist es im Endeffekt wert, dass ich meine Lebenszeit dafür opfere, obwohl nichts am Ende des Tages dabei rumkommt, ne? Und dann fängt man auch nicht an, Leuten hinterherzurennen, wenn man sich bewusst ist, okay, was bin ich mir selbst überhaupt erstmal wert. Aber was würdest du sagen, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, auch ja, den richtigen Partner zu finden, aber warum ist das so wichtig in unserer heutigen Generation oder den Menschen im Allgemeinen überhaupt einen Partner zu finden? Kann man nicht auch alleine glücklich sein?
Man sollte auf jeden Fall alleine glücklich sein und man sollte eigentlich, also ich sage immer, der Mann ist wie die Kirsche auf der Sahne obendrauf. Also der Kuchen ist schon so perfekt, ne? Aber die Kirsche obendrauf ist nicht schlecht, it's nice to have. Wenn die meisten Frauen zu mir kommen und die das Problem haben, dass sie an die Falschen geraten oder einfach nicht den Richtigen für sich finden, dann ist es oft das Problem, dass sie nicht allein sein können oder dass sie irgendwie limitierende Glaubenssätze haben oder irgendwelche Emotionen oder irgendwas, was sie nicht loslässt. Ne? Und deswegen haben sie dieses Resultat im Außen. Das heißt, der erste Schritt wäre erstmal in Fülle zu kommen, auf einer leicht esoterischen Schiene, vielleicht jetzt verständlich, aber im Kern ist es halt das, in Unabhängigkeit und Fülle zu kommen. In ich brauche eigentlich nicht. Ne? Ich bin mit mir so im Reinen und ich hasse auch diese Pauschalisierung, aber ich bin vollkommen so, wie ich bin. Und natürlich bringt es mir natürlich nichts, wenn ich nur vollkommen bin und keine Ahnung habe, wie Dating funktioniert, ne? Weil sonst könnte ich auch einfach den ganzen Tag mit mir ins Reine kommen, aber wenn ich keine Ahnung habe, wie Männer denken und funktionieren, kann das auch nicht funktionieren, aber das ist erstmal Step One.
Das ist so die Base, die geschaffen sein muss, um zu sagen, ja, wenn ich krampfhaft mit dem Gedanken in etwas reingehe, ich brauche jetzt unbedingt jemanden, um glücklich zu sein. Ich glaube, wichtig ist auch zu verstehen, so man macht sein Glück in dem Moment ja von einer Variable abhängig, die man halt selber gar nicht kontrollieren kann, auf die man selbst keinen Einfluss hat. Und viele sind dahingehend, glaube ich, auch immer so hinterher, ich muss jetzt jemanden kennenlernen, um glücklich zu sein. Nein, musst du nicht, sondern es ist, wie du gesagt hast, halt eben die Kirsche auf der Sahne, die Kirsche auf der Sahne.
Ja,
Und
dazu muss ich noch mal ganz kurz sagen. Auf der anderen Seite gibt es genauso diese Frauen, die sagen und warten, ich mache mir keinen Stress und der Richtige kommt schon von ganz alleine, um dann irgendwann festzustellen, dass doch keiner kommt. Also man muss schon, ne, Albert Einstein, Aktion, Reaktion, man muss schon Dinge tun, man muss schon ins Handeln kommen. Und wenn man nur wartet und erwartet, dass das Leben einen von alleine liefert,
Ja.
ne, das ist so ein bisschen auch in diese spirituelle Richtung. Ich sitze, ich meditiere, ich manifestiere, aber man muss das Richtige schon tun.
Ja,
Ne?
klar, von nichts kommt nichts. Ich kann nicht
Klar.
erwarten, wenn ich mit keiner Person rede und niemanden date, dann werde ich wahrscheinlich nicht meinen Partner kennenlernen. Irgendwo muss man da schon
Genau.
auch Interesse dem Gegenüber ja dann zeigen und sich da aufraffen und sagen, okay, ich mach mich da frei von den Gedanken, zwar ich brauche jetzt unbedingt einen Partner, aber man will ja schon dann mit der Intention dann auch in dieses Gespräch gehen, sonst kannst du natürlich nichts yes. geben. Das ist, glaube ich, dann relativ logisch auch. Mhm. Heutzutage ist es jedoch so, dass auch die, mal angenommen, wir gehen jetzt mal davon aus, ich habe jetzt meinen Partner gefunden und das funktioniert auch eigentlich erstmal soweit gut. Trotzdem gehen die Scheidungszahlen ja extrem hoch. Was würdest du sagen, woran das liegt heutzutage, dass eben so viele Beziehungen dann doch brechen?
Ja, das Problem ist meistens, dass, und ich nehme immer das Beispiel, ich finde es ziemlich cool, eine Beziehung ist quasi wie ein Gummiband auf Spannung. Das heißt, das Gummiband ist nur auf Spannung, wenn beide Variablen einen gewissen Abstand auch zueinander haben. Okay? Das heißt, wenn sich beide zu nah sind, verliert das Gummiband an Spannung. Dann lässt die Anziehung nach. Ne? Wenn der eine zu nah ist, dann verliert es auch an Spannung. Also es ist wichtig, dass man sein eigenes Leben nicht vernachlässigt, dass man selber an seinen Träumen und Zielen arbeitet und der Partner quasi ein Wegbegleiter ist dorthin, mit dem ich mein eigenes geiles Leben teile. Und das ist ein Problem, dass sich oder die eine Partei sich weiterentwickelt und die andere bleibt stehen. Kennt man auch diesen Song von Andreas Burani, wie geht das? Ich will weitergehen, doch du bleibst stehen. Irgendwie so, ich weiß es gerade nicht. Aber es ist ein ziemlich cooler Song und er sagt im Kern genau das aus.
Ja, vor allen Dingen, wenn man dann zwei unterschiedliche Richtungen zieht, dann reißt das Band früher oder später auch, ne?
Genau.
Deswegen finde ich ganz, ganz schöne Metaphorik. Mhm. Jetzt beantwortet das allerdings noch nicht so ganz die Frage, warum so viele Partnerschaften denn dann reißen oder vielleicht dann irgendwie sich zu nahe kommen. Mhm. Also du sagst, okay, so funktioniert eine Partnerschaft, so muss sie laufen, beide haben irgendwie ihr eigenes Leben. Also würdest du sagen, heutzutage ist das so das größte Problem, dass beide nicht mehr ihr Ding machen oder wo ist da das große Problem unserer Generation?
Ja, da geht man jetzt so ein bisschen auf die Theorie, Generation beziehungsunfähig, ne, Schnelllebigkeit, genau. Man hat zu viel Auswahl und deswegen sucht man irgendwann noch was Neues. Also es hat sich schon ein bisschen dahingehend verändert, dass es eben nicht mehr ist wie vor 20 Jahren, wo man sich kennengelernt hat, dann wird man zusammengeschweißt, ne, und kriegt Kinder und dann ist man so, wie man es konditioniert bekommen hat von den Eltern. Also das hat sich schon geändert. Das trägt sicherlich auch dazu bei, dass man eben irgendwo sein Leben noch anders leben möchte oder irgendwo anders noch was sehen möchte. Auf der anderen Seite hängt es auch immer ein bisschen damit zusammen, weil ich kenne genug Frauen, die haben diese Vision im Kopf, dass sie sagen, ja, ich möchte mit meinem Partner bis an mein Lebensende. Ich möchte ankommen. Ne? Und genauso gibt es auch Männer, die das Gleiche sagen. Das heißt, im Prinzip hängt es damit zusammen, wen suche ich mir aus? Ne? Und Tony Robbins sagt schon, it's all about picking right. Also, wenn du dir den Falschen aussuchst, dann kann das nicht langfristig was werden. Aber auch dieses Nichts ist für immer, sich selber mal bewusst zu machen. Also umso mehr ich versuche, jemanden festzuhalten, auch wenn wir beide uns auseinanderentwickeln, umso mehr wird es dazu beitragen, dass ich ihn verliere.
Also würdest du dann vielleicht auch sagen, dass es gar nicht so schlimm ist, dass vielleicht viele Beziehungen scheitern, sondern eigentlich eher gut, weil man dann nicht zu lange bei einer Person hängen bleibt, die eben nicht die richtige ist?
Also letzten Endes, die Frage, die ich mir immer stellen muss, ist, wenn ich jetzt mit einem Partner 5 Jahre zusammen bin und 4 Jahre davon waren wirklich wunderschön. Ich hatte eine geile Zeit, wir haben uns geliebt, es war super, alles einfach, perfekt. Ist es dann diese 4 Jahre von meinem Leben mit diesem Partner, sind die dann, ist nicht wert gewesen? War das dann Zeitverschwendung? Das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Also ich denke doch, dass es von den Teil meines Lebens, wenn das 4 Jahre waren, mit denen ich glücklich war mit ihm, doch keine Zeitverschwendung ist.
Ja, und dann ist es am Ende des Tages ja auch relativ egal, ob es dann auseinandergeht oder nicht. Ist klar, ist immer noch mal was anderes, wenn man dann Kinder hat, ne, und die dann irgendwie großziehen muss. Aber auch das heutzutage, ich finde das Wichtigste ist halt immer, dass man versucht, so im Guten auseinanderzugehen und dann nicht irgendwelche Intrigen schmiedet, sondern dass man halt dann offen drüber spricht, auch wo lagen jetzt die Probleme oder wo liegen gerade die Probleme und die Konflikte und dann passt es vielleicht manchmal nicht, weil man eben sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt und auch unterschiedliche Ziele hat. Und dann ist es auch okay, wenn es dann mal auseinandergeht. Ich glaube, das ist halt auch wichtig, das zu verstehen. Nicht immer dieses, korrekt, oh, es geht auseinander und das so krass zu verteufeln, sondern zu genau sagen, okay, es kann ja auch auseinandergehen, aber es sollte halt eben glatt auseinandergehen und ohne, dass die Fetzen fliegen und da hinter der Leichenberg, der da zurückbleibt, enorm groß ist, ne?
Genau.
Du hast es schon eben so ein bisschen angeschnitten, dass unsere Generation ja vielleicht dahingehend so ein bisschen beziehungsunfähiger geworden ist. Ich glaube, dass das irgendwo ein Stück weit auch daran liegt, dass die Frau an sich selbstständiger geworden ist und nicht mehr so in der Abhängigkeit vom Mann selbst steht, weil eben nicht mehr so viel auf dem Spiel steht, die Frau es sich erlauben kann, zu sagen, auch finanziell, okay, ich bin jetzt mal weg und du tust mir nicht gut. Was würdest du sagen, welchen Einfluss hat das auf das Dating-Geschehen, was du aktuell so mitbekommst in deinen Coachings?
Gute Frage.
Also vielleicht, um es ein bisschen einfacher zu formulieren, ist die Frau vielleicht zu selbstständig in manchen Hinsichten, um einen Partner kennenzulernen dann auch? Ja. Also so nach dem Motto, ja, ich brauche ja keinen Mann.
Okay, interessanter Punkt. Da gehen wir also ein bisschen auf das Thema Feminismus ein.
Genau.
Ich habe auch eine Freundin, die ist Coach für Weiblichkeit. Die wird immer vom Feministin gebombt, was sie denn da macht. Also man muss sich bewusst machen, erfolgreiche Frauen, wenn man es auch wieder ein bisschen generalisiert, haben das Problem, dass sie Männer oft einschüchtern, ne? Dadurch, dass sie so erfolgreich sind. Und das ist das Problem, warum sie dann am Ende des Tages keinen Mann bekommen. Ne? Nicht alle, aber eben viele, wenn ich das so beobachte. Und natürlich ist in uns evolutionär und instinktiv verankert, dass ich als Mann mich zu bestimmten Eigenschaften besonders gut hingezogen fühle. Also wenn ich als Frau jetzt diese Eigenschaften überhaupt gar nicht irgendwie ausstrahle, dann trägt es natürlich dazu bei, dass sich der Mann vielleicht von mir nicht ganz so angezogen fühlt. Das heißt jetzt nicht, dass ich umgekehrt unbedingt diese Eigenschaften ausführen soll, mich dann verstellen soll, das nicht. Aber letzten Endes ist es dann irgendwo erklärlich, dass das auch dazu beiträgt, dass mehr Frauen Single sind.
Ich verstehe, was du meinst im Sinne von, die Frau wird selbstständiger, die Frau traut sich mehr zu. Und irgendwo ein Stück weit sind das ja in gewisser Hinsicht ja auch männliche Attribute, die man mit dem klassischen Mann verbindet. Der Mann ist derjenige, der sich das traut und der die Ruder in der Hand hat. Und wenn jetzt immer mehr Frauen sagen, ja, ich habe jetzt auch die Zügel in der Hand und fange an, selbstständig zu werden, das ist natürlich super. Und für ich darf mich da jetzt auch wahrscheinlich gar nicht so, sonst heißt es hinterher politisch unkorrekt und nicht mehr zeitgemäß. Das ist natürlich sehr, sehr gut, dass immer mehr Frauen diesen Schritt auch wagen und dahingehend sich nicht mehr von der Männerwelt unterdrücken und einschüchtern lassen. Aber du sagst es halt auch schon, evolutionär bedingt ist die Rolle einfach, die Rollenverteilung einfach so ein bisschen anders. Und deswegen ist das mit dem Dating ja dann auch nochmal, läuft das halt mittlerweile so ein bisschen anders ab, ne?
Ja, man muss dann schon irgendwo verstehen, wie Männer denken und was in Männern eben auch vor sich geht. Weil sonst hat man eben das Ergebnis, was man...
Es ist halt auch dieser Beschützerinstinkt, den Mann ja dann auch irgendwo ein Stück weit haben möchte. So. Und
genau,
wenn eine
genau
Frau keine Hilfe braucht, dann ja ist natürlich als Mann da schwierig. Wo setzt man denn dann da an? Ne?
Klar, klar.
Was würdest du sagen, inwieweit, du hattest es eben angeschnitten, Austauschbarkeit durch soziale Medien, wo liegen da besonders die Gefahren? Ist es, weil so viele Menschen immer on demand zur Verfügung sind, die man daten kann, oder weil wir zu krass Idealvorstellungen von einem Partner bekommen, sei es durch irgendwelche Fitness-Influencer, die alle super geiles Sixpack haben, oder wo sind da so die Gefahren bei Social Media und Dating?
Ja, eine sehr, sehr gute Frage und sehr, sehr guter Punkt. Also was ich so ein bisschen beobachte, ist gerade in der aktuellen Zeit, die Bildschirmzeiten von manchen Leuten und auch die Zeiten, die sie auf sozialen Plattformen verbringen, sind doch enorm. Und im Vergleich liegt der Ursprung allen Unglücks. Also viele vergleichen sich und werden mit Bildern in Vergleich oder stellen sich mit Bildern in Vergleich, die nicht unbedingt der Realität entsprechen. Und daraus entstehen, finde ich eher das Problem, Selbstwertkonflikte oder Selbstbildkonflikte. Und dann ist es natürlich auch noch ein Faktor, dass ich vielleicht sage, okay, boah, ist der heiß und hier ist noch einer, der ist heiß und hier ist noch einer, der ist heiß und ich kann mich da vielleicht nicht entscheiden. Ja, ich sehe aber mehr das Problem darin, dass ich selber dadurch beeinflusst werde, und zwar im Negativen, weil ich mich vergleiche.
Das heißt, dass man seinen eigenen Wert so irgendwo ein Stück weit dann auch dadurch so runterdrückt und sich dann halt dahingehend halt gehemmt ist, Leute kennenzulernen. Ja. Interessanter Punkt. Was mich auch interessieren würde, wie du als Dating-Coach so zu Online-Dating-Portalen wie Tinder oder sowas, also wie stehst du dazu? Bringt das was? Ist das Zeitverschwendung? Wie siehst du das?
Also grundsätzlich muss man sich immer eine Frage stellen. Ich habe eine Angel und ich werfe diese Angel in einen Teich. Wenn ich jetzt weiß, welchen Fisch ich mir angeln möchte, dann muss ich mir eigentlich nur die Frage stellen, in welchem Teich ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dort den für mich passenden Fisch zu angeln? Und grundsätzlich ist ein Teich Tinder, ein Teich ist LaVou, ein Teich ist Facebook, Instagram, mein warmer Freundeskreis, das sind alles potenzielle Quellen. Man muss nur für sich überlegen, und das finde ich heraus, indem ich wirklich weiß, wen ich wirklich haben will, auf einer tieferen Ebene, wo finde ich den mit einer höheren Wahrscheinlichkeit? Also Tinder funktioniert genauso gut wie, wenn was auf wäre, draußen Menschen kennenzulernen oder über Freunde Menschen kennenzulernen.
Jetzt natürlich sowieso nochmal eine Extremsituation, aber wir gehen mal davon aus, dass alles offen hat und wir nicht nur über Online-Medien kommunizieren müssen.
Okay, ja.
Also es ist ein interessanter Ansatz, finde ich, glaube ich, aber schwierig, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass sich so gefühlt alles auf Tinder und Instagram rumtreibt. Deswegen weiß ich halt nicht, so würdest du dann sagen, ich finde es halt dann, glaube ich, ein bisschen schwierig zu sagen, okay, ich muss halt wissen, wen ich suche und dann dahingehend entscheiden, welche Plattform ich benutze, weil man kann ja nicht pauschal sagen, die und die Personen nutzen die Plattform oder vielleicht habe ich das auch ein bisschen missverstanden gerade.
Also grundsätzlich, du kannst von Wahrscheinlichkeiten ausgehen. Ne? Mhm. Es hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, auf jeder Plattform sind unterschiedliche Spielregeln. Ne? Mhm. Also beispielsweise kriegen viele Frauen auf Tinder sehr einfältige oder wenig investierende Anfragen. Ja. Ne? Das kennt man als Frau, denke ich. Und dementsprechend muss man da ein bisschen anders verfahren, als wenn man einen Mann kennenlernt über seinen warmen Freundeskreis. Mhm. Und natürlich ist es aber auch so, dass wenn ich jetzt mal pauschalisiert gucke, okay, selbstständiger Unternehmer, der hat viel zu tun. Also rein von der Wahrscheinlichkeit her, wie viel Zeit investiert der denn in so eine Plattform wie Tinder? Vermutlich eher weniger. Also wäre diese Quelle vielleicht nicht die allerbeste, um dort meine Zielgruppe zu finden.
Ja, stimmt, da hast du auf jeden Fall absolut recht. Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel, klar, ne? Klar. Aber so, wenn man wirklich groß streuen möchte und man möchte ja nicht in einem Lachsbecken den Goldfisch fischen, wenn da nur einer drin rumschwimmt, ne? Das ist natürlich dann zeitaufwendiger. Ich verstehe, was du damit sagen möchtest. Mhm. Was mich auch noch interessieren würde, jetzt vielleicht zum Abschluss, was ich noch so ein bisschen kontrovers, aber interessant fand, du selbst bist ja Single und du selbst warst jetzt auch bei mehreren Dating-Shows. Also erstmal, warum bist du Single und warum geht ein Dating-Coach zu Dating-Shows?
Ja, gute Frage letzten Endes. Also warum steht Jürgen Klopp nicht mehr selber auf dem Spielfeld? Also das ist so die Frage. Oder warum ist der Trainer von Klitschko, warum steht er nicht mehr selber im Ring? Also
hast du deine Kämpfe schon alle ausgefochten, oder?
Nö, du, also ich bin bewusst einfach Single, weil damit geht's mir gut. Ne? Mhm. Also die Frage ist ja letzten Endes, was ist wichtiger, ob ich Single bin oder ob ich den Frauen das Ergebnis liefern kann, was sie sich wünschen. Ne? Warum gehe ich in Dating-Shows und das als Dating-Coach? Ich habe schon so ein bisschen angedeutet am Anfang, dass der Drang nach Bedeutung im Leben. Ne? Also ich möchte, dass mein eigenes Leben nicht komplett unbedeutend ist. Und dementsprechend möchte ich natürlich auch Bekanntheit haben. Und ich sehe mich selber als einen Speaker auf einer Bühne, der Menschenleben irgendwo verändert und dazu beiträgt, dass viele Menschen einem dankbar sind, weil er etwas bewegt. Und dafür ist Fernsehen natürlich ein Medium, was zu meiner Bekanntheit beisteuert, aber mit einer guten Message. Also ich werde auch weiterhin versuchen, irgendwie mich bekannter zu machen. Und waren das jetzt alle Fragen?
Ja, da ist Reichweite ja wahrscheinlich sehr, sehr, sehr wichtig, dann um halt diese Message rüberzubringen. Deswegen Klar. ist natürlich der Podcast auch eine schöne Option für dich, um vielleicht Leute anzuziehen, die jetzt auch sich angesprochen fühlen und sagen, hey, ich finde, der Julian, der vertritt total coole Ansätze und ich habe da jetzt auch mal Bock, mehr zu drüber zu erfahren. Dann kann man sich ja auf jeden Fall auch deine YouTube-Videos und du bist ja auf Social Media auch extrem aktiv. Anhören, packe ich auf jeden Fall auch noch alles dann in die Beschreibung rein, muss mir dann auch noch zuschicken, dass da nichts verloren geht. Und ja, dann wäre es das auch eigentlich erstmal so, weil ich finde es sehr, sehr cool, dass du ja so offen auch darüber sprichst, auch ja so ein paar Einblicke gegeben hast in die ganze Dating, in das ganze Dating-Thema, aber eben auch so mein Vorurteil so ein bisschen gelöst hast, so was das Thema ja, Coaching und kann ein Stripper überhaupt seriös sein, so ein bisschen aufgelöst hast. Deswegen danke ich dir auf jeden Fall für das Gespräch. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Sehr cool. Gerne. Dann tschüss zusammen.
Jo, ciao.